Deutschlandfunk. Der Tag.
Mobilität als Rückgrat unseres Wohlstandes. Unter diesem Titel gab es gestern eine Aktuelle Stunde im Bundestag, bei der sich die verschiedenen Akteure teils sehr lautstark darüber angeschrien haben, wie wichtig das Auto ist. Und insbesondere SPD und Grüne haben sich wirklich in die Haare gekriegt. Sören Barthol, SPD-Verkehrspolitiker, von mir jetzt mal lautstärke technisch ein bisschen runtergedimmt.
Bei der Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans 2003, das war noch unter einer rot-grünen Bundesregierung, haben die Grünen der Aufnahme der A49 ausdrücklich zugestimmt.
Was die Gemüter da so erzürnt, es sind schlichtweg Autobahnen. Der Bau der A49 in Hessen, der erfordert gerade die Talrodung mehrerer Wälder, was die Umweltschutzbewegung auf den Plan gebracht hat. Erheblicher Protest und Blockaden. Und die Grünen sind da eine ziemliche Zwickmühle geraten. Wir lösen dieses Interessengewirr gleich auf, keine Sorge. Und Interessengewirr, das ist auch ein hervorragendes Stichwort für unser zweites Thema. Es geht um Gerhard Schröder, Alexei Nawalny und wer, wo, wie, wann Russlands Interessen vertritt. Aus Perspektive der deutschen Bundesregierung gerade wahrscheinlich nicht unbedingt ein Gewinnerthema. Auch das beschäftigt uns. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Warum baut man in Zeiten des menschengemachten Klimawandels neue Autobahnen? Sollte man es überhaupt tun? Das sind so die Grundfragen, die sich gerade mit Blick auf den Dannenröder Forst und umliegende Wälder in Hessen stellen. Dort werden gerade Schneisen zwischen die Bäume geschlagen für den Bau der A49. Für den es durchaus Argumente gibt, wie wir gleich hören werden. Aber es gibt eben auch die Argumente der UmweltschützerInnen, die versuchen wollen, den Wald zu erhalten in seiner Gesamtheit. Seit Tagen ist die Polizei im Einsatz, um Blockaden wegzuräumen, AktivistInnen aus dem Weg zu tragen, damit die Maschinen mit der Rodung vorankommen. Es sind hier sehr viele Interessen im Spiel, auch bei den Parteien. Bei den Grünen zum Beispiel die des Landesverbandes und die der Bundespartei. All das erklärt uns Ludger Fittgau, unser Landeskorrespondent für Hessen. Ludger, vielleicht beginnen wir mal mit dem Grund für dieses ganze Spektakel, mit der Autobahn. Niemand baut jetzt ja aus Jux und Dollerei eine neue Autobahn, sondern es wurde dafür politisch ein Bedarf ausgemacht. Warum genau soll die A49 gebaut werden?
Es geht vor allen Dingen um die wirtschaftlichen Interessen in einer Region, die grundsätzlich strukturschwach war in der Vergangenheit. Früher hat man mal von Hessisch-Sibirien gesprochen, wenn man diese Region meinte. Auch Menschen, die dort herkamen, haben mir das so beschrieben. Im Kern ist da eine Stadt, die nennt sich Stadt Allendorf, ist nicht so sehr bekannt, hat 20.000 Einwohner, aber 12.000 Industriearbeitsplätze. Das sind eine ganze Menge. Und diese Stadt Allendorf ist eben abgehängt vom Autobahnnetz. Und die Autobahn, wenn sie denn weitergebaut würde, ein Stück gibt es sie schon von Kassel Richtung Schwalmstadt, sind etwa 30 Kilometer schon länger fertig. Und diese 30 Kilometer, die dazukommen sollen, die führen eben dann direkt an Stadt Allendorf vorbei. Die Stadt hätte zwei Autobahnanschlüsse und könnte dann ihre Waren und auch die Menschen natürlich schneller in die Bergungsräume bringen. Pendler sind da betroffen, Menschen, die dort leben und die pendeln nach Richtung Kassel. Baunatal ist ein großes VW-Werk zum Beispiel, könnten dann direkt dorthin fahren. Oder eben auch Richtung Rhein-Main. Viele pendeln auch in das ja doch wirtschaftsstarke Rhein-Main-Gebiet, das etwa eine Stunde dann entfernt ist mit dem Auto. Und man muss auch noch eins sagen, es gibt Dörfer in dieser Region, die sind sehr stark belastet durch den Lkw-Verkehr. Also eine Stadt mit 12.000 Industriearbeitsplätzen schafft natürlich auch Lkw-Verkehr. Das sind große Werke. Und da hoffen diese Dörfer, wenn es die Autobahn gibt, dass eben die Lkws dann nicht mehr durch die Dörfer fahren. Also auch da gibt es sozusagen Umweltinteressen der Menschen konkret in den Dörfern.
Heißt also, es gibt auch eine ganze Menge Leute, die sich diese Autobahn wünschen würden?
Ja, also ich habe erfahren in den Gesprächen dort vor Ort rund um den Dannenröder Forst, dass dort etwa 50% der Menschen, das sagen auch selbst die Aktivisten, die Umweltaktivisten, die Hälfte der Menschen dort vor Ort sind für die Autobahn. Also es ist nicht eine Situation wie in Gorleben oder anderswo, wo sozusagen die komplette Bevölkerung da Widerstand leistet, sondern die Hälfte ist tatsächlich aus diesen beschriebenen Gründen für die Autobahn.
Es gibt ja schon die ersten Rodungen in den ersten Waldgebieten, weil es ist ja nicht nur der Dannenröder Forst, sondern wenn man auf die Karte guckt, diese Autobahn, die Strecke, die führt schon durch mehrere Waldgebiete, wenn ich das richtig verstanden habe.
Absolut. Das ist jetzt sozusagen, sind die Hauptargumente der Gegenseite. Die muss man auch deutlich nochmal herausstellen. Wir haben ja einen Klimawandel. Wir haben in Hessen sehr viele Wälder. Hessen ist neben Rheinland-Pfalz das waldreichste Bundesland. Und viele dieser Wälder sind bereits geschädigt. Das muss man eben sehen. Mhm. Das Waldsterben hat etwa 10.000 Hektar Wald in den letzten Jahren dahingerafft. Tatsächlich, ich habe mir das ja teilweise auch angeschaut in Reportagen. Also es ist wirklich 10.000 Hektar. Das ist wie ein Nationalpark im Hunsrück. Wie der Nationalpark Hunsrück. Also ein riesiges Gebiet, natürlich nicht zusammenhängend. zusammenhängt, aber immer wieder große zerstörte Flächen. Das ist der Hintergrund. Klimawandel ist also wirksam und dann haben wir auf der anderen Seite eben diese Mischwälder wie den Dannenröder Wald. Das ist ein sehr intakter Mischwald mit vielen Eichen beispielsweise und dort soll jetzt ausgerechnet diese Autobahn durchgehen. Eigentlich möchte man solche Wälder haben. Die Förster, die hier zum Beispiel auf diesen zerstörten Flächen Pflanzen ansiedeln, die nehmen Eichensetzlinge, weil sie sagen, Eichen sind immer noch klimaresistenter als beispielsweise Buchen und sowieso Fichten. Das heißt also, eigentlich ist dieser Dannenröder Wald der Inbegriff eines klimaresistenten Mischwaldes und auch die Wälder drumherum sind FFH-Gebiete, also sind sozusagen geschützt durch Europarecht, weil da besonders wichtige Pflanzen und Tiere leben. Und genau durch diese dichten, schönen mittelhessischen Wälder soll jetzt diese Autobahn gebaut werden. Das ist natürlich für Klimaaktivisten, für jüngere Fridays for Future-Leute ist das natürlich ein Unding, muss man sagen.
Ja, und ich wundere mich gerade, dass das unter diesen Schutzvoraussetzungen überhaupt rechtlich möglich ist.
Ja, das ist natürlich, es hat ja ein langes Verfahren gegeben, das muss man sagen, über mehrere Jahre hinweg hat vor allen Dingen der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, hat alle Klagemöglichkeiten auch ausgeschöpft. Die haben ja Klagerecht als Naturschutzverband und die sind bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegangen und haben verloren. Also da merkt man einfach, dass auch da in dem Fall jetzt Wirtschaftsinteressen, Mobilitätsinteressen den Naturschutz ausgehebelt haben.
Ich habe mich bei der Vorbereitung, insbesondere bei dem Blick auf die Karte, ein bisschen gewundert, weil eben ja unterschiedliche Waldstücke betroffen sind, dass sich das jetzt alles auf den Dannenröder Forst konzentriert. Jetzt hast du gerade beschrieben, wie gut dieser Wald in Schuss ist, wie schön der auch ist. Bringt mich so ein bisschen zu der Frage, hat die Umweltbewegung sich diesen Wald vielleicht auch ausgeguckt, um so eine Art Symbol zu schaffen, sowas Ähnliches wie den Hambacher Forst?
Ja, das muss man schon sagen, das ist keine regionale Aktion, sondern da sind eben große Organisationen, Verbände, auch erfahrene Verbände, die schon auch mit Aktionen im Wald eine Menge Erfahrung haben, wie Robin Wood beispielsweise. Das sind zwar jetzt nicht kein Riesenverband, aber die haben sehr aktive Kletterer, die in die Bäume klettern können, die natürlich auch schon im Hambacher Forst aktiv waren, an vielen anderen Stellen. Und man hat sich da zusammengetan mit verschiedenen, gerade jüngeren Aktivisten und Aktivistinnen und hat gesagt, wir gehen dahin, wir nehmen uns diesen Wald als Symbol. Wir machen deutlich an diesem Wald, in diesem Sommer vor allen Dingen, seit letztem Jahr sind sie schon dran, aber vor allen Dingen in diesem Sommer machen wir deutlich, hier läuft eine falsche Politik und wir argumentieren mit Klimainteressen. Carola Rakete ist da, die bekannte Kapitänin, die ja jetzt auch sehr stark Klimathemen aufgreift. Also die bundesweite Bewegung, selbst es kommen auch einige aus dem Ausland, muss man sagen. Ich habe auch Leute getroffen aus Österreich, aus Frankreich. Mhm. Also sozusagen eine fast internationale Bewegung konzentriert sich seit einem Jahr etwa auf diesen Dannenröder Forst.
Und wie müssen wir uns das da vorstellen? Gibt es da jetzt inzwischen auch Baumhäuser wie im Hambacher Forst?
Und zwar nicht zu knapp. Also ich habe sie nicht alle selber gezählt, aber Kollegen haben sie gezählt und sagen, ungefähr 60 sind es. Ich habe da ganze Baumhaussiedlungen gesehen. Also sind so richtig kleine, die nennen das Barrios, also Viertel im Wald, die sich irgendwie selbst verwalten. Und da gibt es dann eine Küche, eine große Küche auch im Baum. Es gibt Baumhäuser, die sind 20 Meter hoch in die Gipfel von wirklich alten, 200 Jahre alten Eichen hineingebaut. Es gibt wirklich eine Infrastruktur. Es gibt Solarenergie, WLAN, es gibt einen Garten im Wald und alles sehr, sehr behutsam angelegt. Also da wird auch nichts irgendwie niedergetrampelt, sondern man ist da sehr behutsam. Das ist also eine wirklich gut organisierte kleine Waldgesellschaft. Viele junge Leute probieren dort auch alternative Lebenskonzepte aus für einige Monate. Die sagen, wir können in den Städten ja nicht so kollektiv leben, da fehlt ja schon der Wohnraum und wir organisieren uns quasi wie so eine kleine alternative Siedlung. Das ist ja auch nicht ganz neu, das haben wir schon gehabt. Zum Beispiel in Gorleben gab es diese Siedlung oder auch in Wackersdorf. Also solche Strukturen sind in den Alternativbewegungen seit den 70er Jahren immer mal wieder entstanden. Aber dort eben das Besondere ist, dass sich das auch weitgehend in die Baumwipfel hinein verlagert. Das war ja auch schon im Hambacher Wald, Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen so. Aber dort ist es nochmal in einer, glaube ich, größeren und ausgeprägteren Weise der Fall.
Mit Blick auf den Hambacher Forst hat der NRW-Innenminister Herbert Reul immer wieder auch darauf hingewiesen, dass in dieser Bewegung, die den Wald zu schützen versucht, ein gewisses Gewaltpotenzial steckt. Jetzt hast du gerade die Siedlung im Dannenröder Forst beschrieben. Für mich klingt das einigermaßen friedlich und progressiv. Aber gibt es auch da Parallelen zwischen dem, was im Hambacher Forst kritisiert wurde, eine gewisse Gewaltbereitschaft?
Also Radikalität im Sinne von Entschlossenheit zum Widerstand gibt es, glaube ich, insgesamt. Also man ist da sehr entschlossen. Es gibt eine kleine Gruppe, würde ich sagen, die sozusagen gewaltbereit in zumindest im gewissen Sinne sind. Es gab einzelne Aktionen, wie zum Beispiel, dass da auch Drähte in den Wald gespannt wurden, wo möglicherweise Menschen hätten reinlaufen können. Oder es gab auch Nägel, die dann in den Baum gehauen worden sind, wo man auch Gefahr läuft, dass ein Waldarbeiter mit seiner Säge sich da verletzt. Also es gibt so eine Einzelaktion. Oder es gab, was besonders für Empörung gesorgt hat, es gab Sachbeschädigungen von Autos in Gießen in der Nähe. Da hat man dann gesagt, wenn der Wald gerodet wird, dann werden wir diese Autos anzünden. Also so bestimmte Aktionen, die durchaus von einer zumindest Gewalt gegen Sachen, aber mit die Grenze, dass man auch vielleicht Menschen dann auch trifft, es wurden einzelne Messer gefunden und so, die ist bei einigen fließend. Ich würde mal sagen, von meinem Eindruck her ist das eine kleine Gruppe von mehreren hundert, vielleicht eine Handvoll Leute, aber das muss man schon sagen, die gibt es eben auch.
Und gleichzeitig gibt es ja auch Berichte diverser JournalistInnen, die sich bei ihrer Arbeit vor Ort behindert fühlen, sagen, dass die Polizei sie zum Teil nicht in die Wälder hineinlässt. Ist dir sowas begegnet? Hast du sowas erlebt oder von KollegInnen gehört?
Ja, ich habe das auch gehört und es gab auch diese Diskussionen, vor allen Dingen bei diesen konkreten Räumungsaktionen, die es jetzt schon gab. Da ist natürlich so, dass die Polizei die Leute aus dem Wald holt und dann sperrt sie den Wald ab und dann versucht sie zu verhindern, dass Journalisten, Journalistinnen oder auch Aktivisten wieder in den Wald hineingehen. Da muss man sehr genau aufpassen. Parlamentarische Beobachter sind deswegen auch vor Ort, wobei die Aktivistinnen und Aktivisten wollen zum Beispiel keine parlamentarischen Beobachter der hessischen Grünen, weil sie sagen, die sind uns zu nicht engagiert genug gegen die Autobahn, die tragen ja die Autobahn in der Regierung mit und deswegen lehnen Sie diese parlamentarischen Beobachter von den Grünen ab, aber es sind welche vor Ort. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um darauf aufzupassen, dass da die Meinungs- und Pressefreiheit nicht beeinträchtigt wird.
Jetzt hast du schon den nächsten wichtigen Themenaspekt angesprochen, nämlich die Grünen. Wir haben auf Bundesebene jetzt gerade den Versuch der Partei, sich irgendwie von Autobahnprojekten abzugrenzen und da ein Moratorium zu fordern. Aber du hast es gesagt, wir haben in Hessen die Grünen in der Landesregierung. Tarek Al-Wazir als sehr mächtiger Wirtschaftsminister. Die Grünen tragen in der Landesregierung das Projekt quasi mit. Wie positionieren die sich jetzt gerade?
Die stecken in der Zwickmühle. Das muss man ganz klar so sagen. Das sehen die, glaube ich, auch mittlerweile selbst. Sie haben eben im Koalitionsvertrag mit der CDU festgelegt, dass sie sich nicht gegen den Ausbau dieses Autobahnstücks wehren, dass sie das hinnehmen. Sie waren da immer gegen, das muss man schon sagen. Sie wollten diese Autobahn nicht, aber sie haben es sozusagen hingenommen auf Landesebene. Der Ministerpräsident Volker Bouffier, der erst vor 14 Tagen nochmal wiedergewählt worden ist, vor zwei Jahren, ist ein vehementer Befürworter dieses Autobahnstücks. Die CDU ohnehin, das muss man sagen. Und die CDU ist immer noch die stärkere Regierungspartei. Im Grunde, wenn sie jetzt das nicht mehr mittragen wollten, dieses Projekt, müssten sie aus der Landesregierung rausgehen. Das tun sie aber nicht, weil sie sagen, was nützt es denn? Wir haben ja eine Mehrheit von autobahnbefürwortenden Parteien im Landtag und im Bundestag, das in der Tat. Im Bundestag haben nur Grüne und Linke dagegen gestimmt und dasselbe auch in Hessen, nur Grüne und Linke. Alle anderen waren für diese Autobahn oder sind für diese Autobahn. Insofern ist das so ein bisschen das Dilemma, in dem jetzt die Grünen stecken, gegen die Autobahn zu sein und gleichzeitig die Regierung nicht verlassen zu wollen.
Wie kommt denn das Bemühen der Grünen Bundespartei an? Am Wochenende war ja auch Großdemo, wo der eine oder andere Bundespolitiker der Grünen da war. Hat das bei den Aktivistinnen und Aktivisten irgendwas ausgelöst?
Ja, es war natürlich nicht einfach. Michael Kellner war da, der Bundesgeschäftsführer der Grünen. Es war natürlich nicht einfach für ihn. Vor allen Dingen, ja, glauben die jungen Aktivistinnen und Aktivisten den Landesgrünen im Augenblick nicht. Das muss man einfach sagen. Und selbst wenn die Bundesgrünen da sagen, wir sind gegen Autobahnbau, dann ist diese Glaubwürdigkeitslücke, die ist weiterhin da. Das ist ein Problem für die Grünen, weil die Jungen teilweise überlegen sich ja, eigene Parteien zu gründen in verschiedenen Bundesländern. Wenn das passieren würde, dann ist das für die Grünen natürlich ein Problem. Eigentlich müssten sie diese jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten zu sich holen. Einige von denen, zum Beispiel von Fridays for Future-Leuten, sind ja auch Mitglied bei den Grünen. Also da müsste eigentlich, die Grünen müssten mit denen zusammenkommen, aber das ist schwierig angesichts dieser Zwickmühle jetzt aktuell.
Wenn wir mal so ein bisschen Bilanz unter dieses Gespräch ziehen, ich habe irgendwo gelesen, dass der Dannenröder Forst diese ganze Situation da in Hessen so ein bisschen Konfliktsymbol für die Verkehrswende werden könnte. Ist das aus deiner Sicht eine einigermaßen adäquate Beschreibung?
Ja, also das ist natürlich so. Es gibt ja immer noch eine ganze Reihe von Autobahnprojekten, auch Planungen, immer noch 80 Neubauprojekte in Deutschland, 200 Ausbauvorhaben bundesweit. Und natürlich kann ein solcher Konflikt, wenn er jetzt noch wochenlang dauert, wenn die Bewegung stärker wird, wenn man merkt, wie aufwendig das ist, so ein Projekt durchzusetzen, kann das dazu führen, dass man nochmal deutlicher vorsichtiger wird mit dem Ausbau von Straßen, von Bundesstraßen. Und das, glaube ich, ist auch das politische Ziel der Aktivistinnen und Aktivisten.
Ludger, ich danke dir für diese Eindrücke und Einschätzung.
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.
Na, erkannt? Das ist Altkanzler Gerhard Schröder, SPD, während er ein Rilke-Gedicht aufsagt. Die Tonspur eines Videos vom Instagram-Account seiner Frau Soyeon. Und während Schröder Gedichte rezitiert, ist er wegen seiner engen Beziehungen zu Russland in die Kritik geraten. Schröder ist ja zum Beispiel Vorsitzender des Aufsichtsrates des russischen Ölkonzerns Rosneft. Kritik kommt jetzt zum Beispiel von Gernot Erler, auch SPD, bis 2017 im Bundestag und ein wirklich guter Russlandkenner. Und ich glaube, man kann schon sagen, er hat die Nase ein bisschen voll von Gerhard Schröder.
Weil wir es hier schon seit langem mit einer Männerfreundschaft ohne Rücksicht auf Verluste zu tun haben. Wir werden nicht erleben, da bin ich voll von überzeugt, dass irgendwann mal Gerhard Schröder eine Kritik oder eine Beschuldigung gegen Putin zustimmt, eben weil er großen Wert auf diese Männerfreundschaft legt und die so versteht, dass das bedeutet, dass man, egal wie die Faktenlage ist, den anderen schützt und dem anderen beisteht.
Gerade erst hat ja auch Alexej Nawalny, der sich in Berlin immer noch von den Folgen seiner Vergiftung erholt, erhebliche Kritik an Gerhard Schröder geäußert. Dieser sei ein Laufbursche Putins. Russland wiederum behauptet ja immer noch nichts mit Nawalnys Vergiftung zu tun zu haben, während Deutschland sagt, das war der Giftstoff Novichok, also war das Russland. Und jetzt werden sogar Sanktionen gegen Russland vorbereitet deshalb. Schröder, Nawalny, Russland, wir klamüsern das jetzt auseinander mit Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio. Klaus, wenn wir auf Nawalny schauen, seine Vergiftung, Deutschland ist sich da absolut sicher, dass das Russland war.
Ja, das mit dem absolut und dem 100-prozentig, das sagst du natürlich jetzt nicht zufällig, sondern weist darauf hin, dass es hier unterschiedliche Ebenen der in Anführungsstrichen Beweisführung gibt. Es gibt eine, die wir gewohnt sind, die juristische, die vor Gericht Bestand hält. Und da muss man sagen, dieser Beweis kann nicht geführt werden. So läuft das in der internationalen Politik nicht. Es geht um die politische Ebene. Und da in der Tat ist es so, dass nach den Tests, nicht nur denen in Deutschland, sondern auch jetzt durch das Urteil der OPCW für Deutschland jeglicher Zweifel ausgeräumt ist, dass die politische Verantwortung in Moskau sitzt.
Was ich ganz interessant fand, auch gestern in der Befragung von Heiko Maas, war ja, dass diverse Politiker darauf hingewiesen haben, dass es ein Rechtshilfeersuchen aus Russland gibt. Also dass Russland theoretisch schon bemüht ist, Aufklärung zu leisten. Der russische Botschafter hat heute auch nochmal in einem Zeitungsinterview gesagt, Deutschland hat dem aber gar nicht entsprochen. Kannst du uns das erklären, was da gerade vor sich geht?
Ja, das sagt er ständig. Also er sagt, der russische Botschafter sagt, dass in der Tat die deutschen Stellen hier behindern. Es gibt inzwischen 4 Rechtshilfeersuchen, musste ich auch lernen. Ich dachte, es seien 2, aber gestern sagte der Außenminister, es gäbe jetzt in der Tat 4. Die beziehen sich also auf eine mögliche Mitwirkung Deutschlands bei Ermittlungen, die ja noch gar nicht angefangen haben in Russland. Und die Position der Bundesregierung ist, auch wenn wir sie weiterleiten an die zuständige Stelle, das wäre in diesem Falle die Justizstelle in Berlin, muss dazu, denn es wird unter anderem nach Blutproben gefragt, die Zustimmung von Alexej Nawalny vorliegen. Und es kam ja gestern die Frage, auch von einigen Abgeordneten, warum man denn nicht auf Nawalny einwirke, wenn man ihm denn schon so viel Gutes tue, dass er bei all diesen Dingen kooperiere. Haben wir die Zeit, hier die Antwort von Maas mal kurz einzuspielen?
Jawohl.
Dann machen wir das.
Also was erwarten Sie von uns, dass wir jemanden, der vergiftet wurde in Russland, dem Tod gerade von der Schippe gesprungen ist, davon überzeugen, dass er sich von denjenigen befragen lässt, die in Russland noch nicht einmal ein Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt haben? Wenn einem Opfer gesagt wird, naja, der hat sich wahrscheinlich selber vergiftet, glaube ich, ist es auch nicht zu erwarten, dass es das Mindestmaß an Vertrauen auf den Seiten des Opfers gibt, sich von denjenigen verhören oder befragen zu lassen, die solche Absurditäten in die Welt setzen.
Klingt schlüssig für mich, Ann-Kathrin. Mhm.
Was ist denn jetzt eigentlich mit Nawalny? Darf der vorerst einfach als Gast in Deutschland bleiben?
Ja, er ist Gast der Bundesregierung. Das war ja schon praktisch unmittelbar seit seiner Ankunft in der Charité die Frage von Kritikern. Was macht der hier, aber was ist der Status von ihm? Und er ist Gast der Bundesregierung nicht nur, das wurde gestern klar, während der Akutphase in der Behandlung in der Charité, sondern auch, wie Heiko Maas das gestern sagte, in der Rekonvaleszenz. Und er fügte hinzu, dieser Gastgeberstatus Deutschlands wiederum stehe dem Land gut an.
Dass Berlin jetzt ausgerechnet dem prominentesten Kreml-Kritiker eine solche Gastfreundschaft zukommen lässt, ich kann mir vorstellen, dass das in Moskau nicht allzu gut ankommt.
Ja, vor allen Dingen in der Summe ist es natürlich so, dass man die Beziehungen wirklich als im Moment schwer massivst belastet ansehen muss. Wenn du dir alleine diese Woche anschaust, dieser Dreiklang des Besuchs von Tichanowskaja in Berlin, im Kanzleramt, im Außenministerium, in den Fraktionen, die alle irgendwann natürlich in ein Fahrwasser kommen, das gegen Putin gerichtet ist. Wenn du dir den Prozessauftakt Tiergartenmord anschaust, nach Ansicht der Anwaltschaft ein Auftragsmord staatlicher russischer Stellen und dann auch noch diese Querelen rund um Nawalny, seine Äußerungen gegenüber der Bild-Zeitung, Tiraden gegen den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, die alle dann auch das Ziel Putin haben, dann kann man sich vorstellen, dass das von Russland aus nicht gutiert wird.
Was wiederum ja im Prinzip eine Konfliktlinie mit sich bringt, die die Bundesregierung vielleicht gar nicht so gewollt hat?
Ja, die Bundesregierung ist seit Jahren in einer schwierigen Situation. Sie weiß, dass sie einerseits Putin braucht, um ganz viele internationale Konflikte zu lösen. Ja. Denn Putin hat es sehr geschickt verstanden, in internationalen Krisenherden eine Stellung zu bekommen, die signalisiert, ohne mich geht nichts. Und andererseits ist sie ihren Werten verpflichtet. Spätestens seit der Besetzung der Krim gilt da ein Sanktionsregime, dem zwar immer ein Gesprächsangebot unterliegt, wo aber gleichzeitig immer wieder mitgeteilt wird, solange sich zum Beispiel der Umsetzung des Minsk-Akkords nichts ändert, wird an diesen Sanktionen nicht gerüttelt.
Und Sanktionen, gutes Stichwort. Deutschland bereitet gerade zusammen mit Frankreich welche vor, um auf Nawalnys Vergiftung zu reagieren.
Ja, es gibt da einen Zeitplan und die Bundesregierung wurde gedrängt von verschiedener Seite aus, diesen zu beschleunigen. Es wurde gefragt, warum? Ich meine, diese Vergiftung von Nawalny, die liegt ja nun schon einige Zeit zurück. Mhm. Warum tut ihr nichts? Und ich glaube, Berlin wollte da einen völlig zweifelsfreien Weg hin zu einem multilateralen Angang. Maas und auch die Bundeskanzlerin, beide haben immer wieder argumentiert, das hier ist kein bilaterales Problem. Es ist im Prinzip ein sehr günstiges Schicksal für Nawalny gewesen, nach Deutschland gekommen zu sein, dort von den Charité-Ärzten gerettet worden zu sein. Aber darüber hinaus ist das ein Streit. Und deswegen ist ja auch der Weg über die OPCW gegangen worden, die Organisation zum Verbot von Chemiewaffen, dass das hier auf einem internationalen Gleis läuft.
So, jetzt lasst uns noch mal ganz kurz auf Gerhard Schröder gucken. Warum ist der jetzt in den Fokus von Alexei Nawalny geraten?
Naja, Schröder gilt natürlich als ein enger Freund von Wladimir Putin. Wir wissen, dass Gerhard Schröder große Verantwortung trägt beim Zustandekommen von Nord Stream 2. Auch das spielt ja immer wieder mit, wenn wir über Sanktionen reden, die dann am Montag in Brüssel beraten werden beim Außenrat. Und das stößt natürlich Nawalny als Putin-Kritiker auf. Er ist gestern in der Bild-Zeitung tatsächlich ja so weit gegangen, zu sagen, dass dieser Mann, den er als Laufburschen Putins bezeichnet, verdeckte Zahlungen bekommt. Und das ist natürlich ein Problem, wenn er gleichzeitig sagt, dass er dafür keine Beweise oder Belege hat. Und es ist auch ein Problem für die Bild-Zeitung, die den Nawalny mit diesen Äußerungen dann abdruckt. Hm. Für mich sehr nachvollziehbar, dass sich Gerhard Schröder hier mit juristischen Mitteln gegen die Bild-Zeitung zur Wehr setzt.
Und trotzdem gibt es hier erhebliche Reaktionen. Wir haben heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk auch gehört, wie Gernot Erlan, Parteikollege von Schröder, ihn tatsächlich, ich glaube, man kann von Angreifen sprechen. Das ist schon auch eine neue Facette, oder?
Das ist eine Belastung für die SPD. Gernot Erler ist ja nun wirklich ein Russland-Kenner par excellence, ein Sozialdemokrat, der jetzt nicht mehr keine Ämter mehr innehat, aber sich natürlich nichtsdestotrotz als Sozialdemokrat fühlt und immer noch große Sachkenntnis hat. Und wenn er über die Beziehung von Gerhard Schröder und Wladimir Putin spricht, dann ist, glaube ich, klar, was gemeint ist. Möchtest du es hören oder hast du es vorher schon eingespielt?
Wir können es gerne nochmal hören.
Weil wir es hier schon seit langem mit einer Männerfreundschaft ohne Rücksicht auf Verluste zu tun haben. Wir werden nicht erleben, da bin ich voll von überzeugt, dass irgendwann mal Gerhard Schröder eine Kritik oder eine Beschuldigung gegen Putin zustimmt, eben weil er großen Wert auf diese Männerfreundschaft legt und die so versteht, dass das bedeutet, dass man, egal wie die Faktenlage ist, den anderen schützt und dem anderen beisteht. Und das ist ein Kontinuum in dem Verhalten von Gerhard Schröder und schon lange auch eine Herausforderung für alle, die also die Ergebnisse dieser Männerfreundschaft nicht für gut halten.
Eine Männerfreundschaft ohne Rücksicht auf die Faktenlage.
Das ist schon heftig.
Es ist heftig und es verwundert nicht, dass das für politisch Verantwortliche, wenn es um einen ehemaligen Regierungschef geht, einen ehemaligen Bundeskanzler, ein veritables Problem ist.
Aber wo Gernot Erler jetzt das Stichwort Kontinuum schon aufs Tableau gehoben hat, was wir ja auch als Kontinuität sehen, und das ist vielleicht nochmal eine Facette, die das Ganze innenpolitisch verworrener macht, ist ja auch, dass gerade die MinisterpräsidentInnen der Ostbundesländer, was Sanktionen angeht, auch immer durchaus kritisch sind. Nicht nur ein Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, sondern auch eine Manuela Schwesig, SPD, ja betroffen durch Nord Stream 2. Die sind alle überhaupt nicht glücklich, wenn wir über neue Sanktionen sprechen. Also da nochmal eine zusätzliche Facette, die Bundesregierung ja unter Druck setzt.
Stimmt, bei Schwesig ist das Motiv klar erkennbar. Insofern spielt das vielleicht nochmal eine Sonderrolle. Aber du hast recht, die ostdeutschen Bundesländer haben natürlich eine besondere Beziehung zu Russland und lassen das auch deutlich erkennen. Da ist auch nicht nur Kretschmer, ich erinnere, und ich glaube, wir beide haben auch schon mal drüber gesprochen, an Thüringen seinerzeit in Verbund mit Wolfgang Kubicki, als es um die Aufhebung von Sanktionen ging und die thüringische FDP da vorangegangen ist und gesagt hat, es muss sich hier etwas ändern. Diese Politik der lokalen Konfrontation, die führt eigentlich in eine Sackgasse. Was ja auch stimmt. Dieses Verhältnis scheint im Moment durch die Sanktionsandrohungen, und ich glaube, es ist ziemlich klar, dass es am Montag zu Sanktionen kommt. Die Frage ist nur, was für Sanktionen werden es? Es sieht alles nach Individualsanktionen aus gegen Personen im Umkreis von Putin. Die Frage ist, wie umfangreich? Und wer immer noch darauf hofft, dass auch Nord Stream 2 mit einem Moratorium bedacht wird, den muss ich allerdings warnen, dazu könnte es vermutlich nicht kommen.
Wie kommst du zu der Einschätzung?
Naja, weil ich einfach schlicht höre, dass man innerhalb der Bundesregierung zu dem Entschluss gekommen ist, dass das nicht das probate Mittel ist. Wir diskutieren ja seit Wochen darüber, kommt es möglicherweise zu einem Baustopp oder vielleicht zu einer Aussetzung wenigstens dieses Projekts, das Deutschland ja auf europäischer Bühne nicht genutzt, sondern vor allem geschadet hat. Ich erinnere gerade vor wenigen Tagen, als Tichanowskaja ja da war und Marie-Louise Beck sagte, Deutschland hat doch diese Einigkeit Europas, die wir so dringend brauchen, zerstört, indem es hier einen bilateralen Ansatz verfolgt hat. Dennoch sieht es so aus, als ob die Bundesregierung hier eher auf Individualsanktionen geht. Sie braucht den europäischen Konsens und mit Sanktionen gegen die, wie hat Jürgen Hart, der CDU-Politiker, es formuliert, die Putin-Nomenklatura ist vermutlich eher ein Konsens herzustellen, als dieses Fass Nord Stream 2 jetzt aufzumachen. Heiko Maas sagt zu Recht, es ist nicht nur ein deutsches Unterfangen, es ist auch kein offizielles Unterfangen. Hier sind 100 Firmen beschäftigt und haben Interessen aus mehreren Ländern. Eine sehr komplizierte Geschichte, wenn es darum geht, Moskau jetzt nach dem Urteil der OPCW schnell zu sanktionieren, dann gilt es, andere Mittel auszuprobieren.
Sehr komplexe Gemengelage. Danke, dass du sie für uns aufgedröselt hast, Klaus.
Gerne.
Deutschlandfunk, der Tag an diesem... Ich habe keine Ahnung, was für ein Datum heute ist. Geil. Es steht auf einem Telefon in diesem Studio. Der 8. Oktober 2020 und es ist ein Donnerstag. Oh Mann. Für Fragen und Feedback sind wir wie immer erreichbar per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.